Sebastian, dieser Ausflug in Kulturgeschichte anhand von Etymologie von Worten, ne?
Ja.
Hat dir das auch so gut gefallen wie mir?
Ja, schon irgendwie. Also ich bin ja schon auch ein Freund des Wortes und des verstandenen Wortes und des Klugscheißens. Also das
Ja.
vereint vieles. Das
Perfekt.
vereint vieles, was mir gefällt.
Ich würde sagen, dann machen wir heute noch mal so eine schöne Zeit zusammen, ne?
Ja.
Also wir beide, Wale,
Ah.
Kirk,
Ah.
Gillian Taylor
Oh.
und alle unsere HörerInnen. Und wir gehen noch mal in die Kulturgeschichte Amerikas, auch diesmal wieder anhand von schönen Worten, die einfach ausgesprochen werden.
Oh, ich bin sehr gespannt, weil wir waren ja das letzte Mal tatsächlich endlich mal im U-Boot gelandet. Aber du willst wieder zurück zu Kirk und zu Worten. Ich bin
Ja.
sehr gespannt, weil das, was ich jetzt so vor meinem inneren Auge habe, das sind gar nicht so viele Worte. Und da ist gar nicht so viel Kirk. Aber wenn wir da hinkommen, müssen wir auf jeden Fall über Pizza reden.
Weißt du, die Nummer ist, wenn so wunderschöne Worte ausgesprochen werden, ne,
Ja.
dann verringert sich natürlich auch die Zeit, also die Abschnittszeit des Films, die wir überhaupt besprechen
Ach du
werden.
Heiliger. Vielleicht denke ich auch wieder viel zu weit im Voraus.
3 Minuten heute, 3 Minuten heute reichen.
Du musst kleiner denken, sagt man mir immer wieder. Du musst kleiner denken.
Denk immer kleiner, so.
Wenn ihr mit uns klein denken wollt, dann seid ihr genau am richtigen Ort. Herzlich willkommen.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge zu Star Trek 4. Wir machen den Wal zur Qual. Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Es ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, die 13. Folge, wobei wir das noch gar nicht abgesprochen haben, weil.
Es ist die 11, oder? Ich meine, es ist die 11.
Es ist nicht die 11. Es ist sowas von nicht die 11. Wir waren letzte Woche bei 12, oder? Jetzt kommt wieder die
Bist
Sache
du
mit der
sicher?
12.
Stimmt, wir waren bei 12, das ist die 13. Warum
Es
habe ich
ist.
denn hier, warum habe ich denn meine Datei, in der wir gerade aufnehmen, die heißt 11? Ist das ein Problem?
Das ist ein totales Problem. Nein, aber es ist die Frage natürlich auch, wie wir mit der 13 umgehen, weil in unseren Kulturkreisen, unter den
Unseren
Kulturkreisen
Kulturkreis.
auch,
Ja, genau.
gilt die 13 ja als Unglückszahl. Und es gibt ja, also es gibt Hotels, die keine 13. Etage haben zum Beispiel,
Ja.
ja, oder keinen 13. Platz im Flugzeug oder sowas. Ist halt die Frage, ob wir jetzt gleich in Folge 14 übergehen oder
Nein.
ob wir drauf scheißen.
Nein, nein, nein. Also wir sind ja, also erstmal, die 13 ist ja im Prinzip auch so ein Stück weit auch in der Registriernummer der Discovery drin, nur umgekehrt. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, wir sind ja nicht so abergläubisch, dass wir sowas berücksichtigen,
Aber ich meine,
oder?
du bist ja auch ein Stück weit Religionswissenschaftler, ne? Und die 13, die hat ja,
Ich
also.
bin kein Religionswissenschaftler, ich bin Theologe tatsächlich, aber das ist ein Unterschied. Aber weitermachen, ja?
Ja, also du hast irgendwas mit Religion studiert.
Ja, genau, richtig.
Mehr.
Theologie. Das ist was anderes als Religionswissenschaft, will ich an dieser Stelle nur mal sagen.
Okay. Also du bist ja Theologe, habe ich mir sagen
Ja,
lassen,
ja.
gerade übrigens. Und da spielt
Herzlich
die.
willkommen in meinem Leben.
Ist schön, dass wir
Ist
uns
schön hier.
jedes Mal wieder aufs Neue kennenlernen hier. Es ist
Ah,
toll. Ihr
toll.
könnt Zeuge sein. Ja. die 13, die, also man weiß, glaube ich, nicht, gar nicht so ganz genau, wo die 13 jetzt herkommt. Und dieses, also wo die 13 herkommt, weiß man, glaube ich, relativ genau. Die, ne, folgt der 12 und auf der 13 folgt dem Fuße die 14. Aber, oh, das...
Habe ich jetzt auch nicht vorbereitet. Ich habe die Geschichte der 13 habe ich leider nicht vorbereitet.
Aber das schreit eigentlich nach, ne? Ja, so, aber während der...
Hier sagt man nennt mich nicht. Oh, die ja. Kraftzahl, genau, der Barra.
Wir hängen so ein bisschen hinterher, glaube ich. Ja. Also wir sind heute nicht so ganz synchron. Also nicht nur, was unsere Gehirne betrifft, aber glaube ich auch, was die Aufzeichnungs...
Ich glaube, wir sind synchron. Ich wollte nur genau den Ton treffen und das hat nicht funktioniert.
Ja, das funktioniert häufiger nicht in diesem Podcast.
Die drei treffen nie den richtigen Ton. Das ist ärgerlich, wirklich ärgerlich.
Jetzt nehmen wir uns alle mal kurz in den Arm und also in den Unter... Also, die, also man klemmt sich so ein, ne? Und dann machen wir hier so Kultur... Animation wollte ich nicht sagen. Egal. Wir bedienen uns anderer Kulturen, die uns nicht gehören. Und es gehören in letzter Zeit zu wenig Kulturen. Die 13 wiederum hat...
Was machst du da? Schalt erstmal diesen Vampir wieder aus.
Ja, es zerstört völlig meine letzte Art von Konzentration, die
ja,
auch
richtig,
vorher
genau.
nicht da.
So, okay, also
Judas.
Es ging um Judas. Kulturen. Was? Judas? Ja. Okay, gut. Ja, machen wir weiter.
Also Judas war ja, wenn man möchte, der 13. Apostel. Ja,
der 13. Apostel war Rufus.
Rufus?
Ja.
Beck?
Nein, Rufus.
Rufus klingt wie ein Hund.
Rufus ist der 13. Apostel, aber er wurde in der Bibel nicht erwähnt, weil er schwarz ist.
Ach, wirklich?
Das sagt der Film Dogma.
Ach so. Alles klar. Der übrigens sehr witzig. Also der ist vieles, unter anderem auch witzig. Ja.
Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie gut er gealtert ist, aber ist immer noch sehr, sehr gut. Hoffentlich. Nein, der 13. Apostel, nein, es gab keine Apostel. Also Judas war kein Apostel. Er hat vorher schon den Löffel abgegeben, beziehungsweise sich in einen Brunnen gestürzt.
Er war beim letzten Abend mal der 13. in der Runde, habe ich quer recherchiert.
Ja, ja, genau.
Und er hat
aber die Aposteln wurden sie erst später, als sie ausgesandt wurden, was ja also sie haben quasi ein apostolisches Bekenntnis abgegeben.
Stimmt.
An Pfingsten.
Freitag der 13. ist übrigens nicht so ganz klar, kommt irgendwo aus dem Mittelalter. Mhm. Bei den Spaniern ist es Dienstag der 13.
Oha.
Ich zitiere aus einem Artikel des Südwestdeutschen Rundfunks.
Das ist gut. Wir lieben die Öffentlich-Rechtlichen.
Die Spanier wiederum fürchten Dienstag, den 13. wie der Teufel, das Weihwasser.
Schön, dass auch diese Bilder benutzt werden. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, aber wir haben kein Problem mit der 13.
Nein, wir sind eher jüdisch. In der jüdischen Tradition ist die 13 eine Glückszahl. Ja. Jüdische Jungs feiern am 13. Geburtstag ihre Bar Mitzwa zum Beispiel.
So, und ich finde, wir haben jetzt heute
eine Maya in Lateinamerika. Die sehen die 13 auch positiv. Entschuldigung, ich muss das alles noch loswerden.
Das ist kein Problem. Wir führen das alles zusammen. Wir sehen auf jeden Fall die 13 als Glücksfolge. Und ihr habt heute alle ein Stück Glück verdient und kriegt es von uns geschenkt.
Oh, herzlichen Glückwunsch. Ein kleines Hier ist Stück euer Glück. Glück. Dann, kennst du Herr Rossi? Nee, bist zu jung zu, ne? Herr Rossi sucht das Glück. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner der Folgen.
Ich bin genau zwischen der Ära von Herr Rossi, die du kennst, ja. Und der Ära von, keine Ahnung, diese Sänger, die du immer wieder aufführst, Justus und Johanna und sowas, die du immer nennst irgendwie. Ich bin genau dazwischen.
Dazwischen kenne ich alles, was Musik ist.
50 Jahre, glaube ich.
Ja, genau. So. Weil Herr Rossi war schon, glaube ich, schon ziemlich alt, als ich jung war. Ja. Egal. Mal alle aufzeigen, die Herr Rossi kennen. Habe ich mir gedacht, danke, könnt euch wieder setzen. Warum man auch immer aufstehen muss zum Aufzeigen.
Ja, Sie haben sich ja widersetzt, das ist alles gut.
Widersetzen Sie sich.
So, Sebastian, wir müssen jetzt mal in medias res gehen.
Ja.
Ne? Denn wir wollen ja hier so ein bisschen nochmal so 3 Minuten von diesem Film besprechen.
Willst du jetzt schon anfangen?
Nee, ich wollte erst nochmal von dir hören, weil du ja immer unsere Community so im Blick hast, ne?
Ja.
Während ich so in der amerikanischen Kulturgeschichte umherstreife.
Ja.
Wie ist das denn letzte Woche bei unserer Community angekommen und was gab es denn noch zu ergänzen?
Es ist ganz gut angekommen, unterm Strich würde ich sagen, dass wir, also es haben sich zumindest keine Menschen sehr deutlich zu Wort gemeldet, also so, dass ich es habe lesen können, sehr deutlich zu Wort gemeldet.
Also keiner hat geschimpft.
Die kritisiert haben, dass wir das jetzt wieder machen. Oder gerade im Moment jetzt, also es gab wenig Widerstand, aber ihr wisst ja auch, Widerstand ist zwecklos. Genau, es gab doch durchaus auch einige Leute, die gesagt haben, finden wir schon auch irgendwie gut. Ja.
Das ist schön.
Ja. Mhm. Und es gab so ein paar Kommentare, aber gar nicht so viel Ergänzungen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Es gab so ein paar Technikprobleme. Das müssen wir nochmal nachverfolgen, weil irgendwie erscheinen wir nicht so richtig, so wie wir erscheinen sollten bei Apple Podcasts.
Bei Apple Podcasts?
Ja.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich habe das auch mal versucht nachzuvollziehen und ich glaube, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren wir tatsächlich nicht mit allen Folgen bei Apple Podcasts vertreten und ich weiß noch nicht genau, warum. Also falls ihr uns normalerweise bei Apple Podcast hört und das gerade nicht könnt, dann tut uns das leid. Wir arbeiten daran zu verstehen, was da schiefgelaufen ist.
Also ich bin jetzt gerade bei... Also ich bin jetzt gerade auf Apple Podcast. Hier steht vor 6 Tagen die Folge Star Trek
Fear
the Voyage Home Teil 12. Davor Sonderfolge, davor Sonderfolge, davor Sonderfolge. Also hier ist alles da irgendwie.
Ja. War das? Ne, Sonderfolge, ja. Und das war am 22. Ich muss das nochmal nachvollziehen, aber ich habe tatsächlich auch, also wir haben eine Nachricht bekommen, ich habe dann direkt nachgeguckt und da war der Podcast, um den es ging, tatsächlich nicht da. Und ich glaube, es war die letzte Folge oder das war die vorletzte Folge. Egal, das werden wir nochmal, das soll aber nicht euer Problem sein. Offensichtlich ist es gerade auch keins mehr. Vielleicht hat es da auch einfach nur eine Weile gedauert, bis es umgesetzt worden war. Ich kann mal
manchmal
so.
Manchmal hat Apple Podcast ja vielleicht Schluck auf, das ist durchaus möglich.
Ja, dagegen hilft Leitungswasser trinken.
Auf jeden Fall.
Es gibt verschiedene Techniken, wie man Schluckauf bekämpfen kann. Also ich trinke dann unter anderem Leitungswasser, aber was effektiver ist, ist Luft anhalten. Es gibt Menschen, die stellen einen Löffel in das Leitungswasser und trinken dann so, dass der Löffel quasi gegen die Stirn fällt, sodass man nur kleine Schlucke trinken kann.
Okay. Ich versuche immer, mich erschrecken zu lassen von irgendwem.
Und klappt?
Ja,
sehr schreckhaft,
wenn jemand da ist, ich bin sehr schreckhaft, dann funktioniert das eigentlich mal ganz gut hin. Und dann ist mein Schluck auf weg. Genau.
Auf jeden Fall haben wir dazu aufgerufen, Leitungswasser zu trinken in der letzten Folge. Da war die Gesamtsituation, was das Wetter angeht, noch eine etwas andere, als sie sich heute darstellt. Heute befinden wir uns mitten in einer Abkühlung und sogar Regen war mit am Start, zumindest hier in der Kölner Bucht. Ich weiß nicht, wie das bei dir da auf dem Land aussieht, aber ich vermute auch. Ja.
Absolut, es hat geregnet, wie aus Kübeln, möchte man sagen.
Die Pflanzen freuen sich und wir können noch mal kurz durchatmen zwischendurch. Nichtsdestotrotz. Was letztes Mal so, dass es, das sind so Fragen. Ja, hieß ja immer der Typ, der bei uns im Keller wohnt. Egal. Es war so, dass es sehr warm war und wir haben euch aufgerufen, jetzt sofort zu trinken. Und Naras hat das auch getan und schreibt, da unklar ist, in wie vielen Monaten das nächste Feedback folgt. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne, dass das so schnell geht. Ihr sagtet, man soll jetzt sofort Leitungswasser trinken. Ich hörte den Podcast beim Spülen. Erkenntnis des Tages. Man kann wohl auch mit Spülmitteln die Haare waschen.
Ja.
Er musste sich offensichtlich tief runterbeugen. Und mein Leitungswasser schmeckt direkt aus der Spüle besser als aus dem Glas. Merkwürdig. Und das war ein unfreiwilliger Gag, weil ich mir gedacht habe, als er das schrieb, dass er dann Leitungswasser aus der Spüle, also mit Spüli, Dreckswasser getrunken hat. Und ich fühlte mich kurz ein bisschen schuldig, dass wir Menschen dazu gebracht haben, verunreinigtes, verseiftes Wasser zu trinken. Aber tatsächlich... Tatsächlich war das wohl ein Tippfehler, weil er schreibt danach weiter, oh Gott, ich habe wohl zu wenig getrunken, das Wasser schmeckt besser direkt aus dem Hahn, nicht aus der Spüle.
Ja. Okay, also das finde ich in Ordnung, das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, aber wenn du direkt aus dem Hahn getrunken hast, ich trinke auch sehr, sehr gerne direkt aus dem Hahn. Ja.
Ich auch, ja.
Es gibt ja auch mittlerweile so Wasserhähne, die direkt aufsprudeln. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, also habe ich zuerst gesehen in Jugendherbergen. Und das ist, glaube ich, immer noch einigermaßen teuer, aber man kann sich so Untertischgeräte, sagt man da, glaube ich, kann man sich kaufen.
Ja, also es gibt so Multifunktionswasserhähne, die einerseits aufsprudeln, es gibt sogar welche, die sofort das Wasser kochen.
Das finde ich auch nicht schlecht.
Ja. Was zwitschert bei dir im Hintergrund? Ich habe beides nicht. Ja, ich hab die Fenster auf
schön.
Und tatsächlich freuen sich die Vögel gerade darüber, dass sie auch nochmal was zu trinken bekommen, wobei ich ihnen immer was zu trinken natürlich rausgestellt hatte, weil ich ein Vogelfreund bin. So, wie geht's weiter in unserem Feedback?
Wir können noch schnell zu Tim rüber sliden. Tim, Episode off-topic, aber Fun Fact, gerade erfahren und daher geteilt. Gerd Günther Hoffmann, die Original-Kirk-Synchro-Stimme, war bei Star Trek 4, den wir ja hier besprechen, wieder am Start, während er in Star Trek 2 und 3 es nicht gewesen ist. Es gab Zuschauerpetitionen. Gigi Hoffmann sprach auch Sean Connery, also ne, Gerd Günther Hoffmann. Ja. Sprach auch Sean Connery, Lex Barker, Clint Eastwood, Frank Sinatra, Paul Newman, Rock Hudson, Kirk Douglas, Terence Hill, Marlon Brando, also fast alle, schreibt Tim da weiter. Es ist tatsächlich eine sehr beeindruckende Reihe von Menschen, die er synchronisiert hat.
Kurzer Fun Fact:
ja.
Gerd Günther Hoffmann hat zweimal James Bond gemacht.
Sean Connery zum Beispiel.
Der hat Sean Connery und George Lazenby gesprochen, was ganz witzig ist, weil dann James Bond zweimal dieselbe Stimme hatte der deutschen Synchronisation.
Obwohl sie sehr unterschiedlich waren.
Ja. Wobei ich George Lazenby fand ich eigentlich auch ganz gut.
Er hat einen gemacht, oder?
Ich auch. Ja, im Geheimdienst ihrer Majestät hat er gemacht und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, George Lazenby hatte irgendwie Probleme. Er hat es irgendwie falsch unterschrieben oder sowas. Falscher Vertrag oder sowas. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Mehr dazu in unserem baldig startenden Einfach-James-Bond-Podcast.
Oh, das war doch ein dazu später mehr eigentlich, ne?
Stimmt, dazu später mehr. Richtig, ja. Genau.
Weil wir hatten ja, letzte Woche hast du dich ja darüber beschwert, dass wir kein Dazu-Später-Mehr-Jingle hatten und hast vorgeschlagen, dass man ein Dazu-Später-Mehr-Jingle macht. Erinnerst du dich vielleicht, ja?
Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Mhm.
Und dazu hast du das Dazu-Später-Mehr ja schon sehr tonal freundlich dargeboten, wenn du dich erinnerst. Oh Gott,
und hast du es weiter produziert? Ich bin gespannt.
Also du hast es ungefähr so hier hast du es uns dargeboten.
Dazu später mehr.
Ja. Also das war ja eigentlich schon.
Ja.
Ja, das war ja eigentlich schon.
Ja.
Es war ja eigentlich schon so eine fast so eine Art Jingle. Ne? Aber ich habe gedacht, da kann man noch ein bisschen was draus machen. Und da, weil wir das ja doch häufiger sagen, ist es ja vielleicht gar nicht so unpraktisch, wenn wir tatsächlich so eine Art Jingle hätten. Und da das schon so schön intoniert war, habe ich das aufgegriffen und ein bisschen was draus gemacht. Willst du hören?
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie man so schön sagt.
Ja, es ist schön. Pass auf. Ja, in Zukunft brauchen wir das nicht mal selber sagen, sondern wir drücken einfach diesen Knopf und dann passiert Folgendes.
Dazu später mehr.
Na, ist das gut oder ist das gut?
Herrlich. Aber das ist richtig. Das ist auch so ein bisschen Privatradio
Vibes. Ich wollte ein bisschen Aufmerksamkeit auch. Ja.
So Radio Bob mäßig irgendwie. Das finde ich schon. Ah, das gefällt mir richtig gut. Ja. Dankeschön. Ja,
sehr gerne. Sehr gerne. Also jederzeit, wenn du es brauchst, jederzeit. Ich kann es dir auch gerne schicken und oder sag einfach Bescheid, dann kann ich es auch gerne drücken.
Ja. Ja, ich muss es dann immer so leicht andeuten. Sebastian, nämlich,
dann
musst du es einfach drücken. Ja, genau.
Dazu später mehr. Schön, so. Ah,
wunderbar.
Das aber nur am Rande. Wir gehen weiter zu Judith, aka bei GS. Zum Thema Pager, finde ich ein wichtiges Thema. Wir haben aber über Pager gesprochen, weil ging ein Pager, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wie sind wir darauf gekommen? War da?
Ja,
ach so, nee, genau. Ach so, ja, genau. Sie hat gesagt,
Kirk's Quicks Pager
ging. Genau. Der ging ja, genau. Und sie hat gesagt, sie haben sie einen Pager, sind sie Arzt oder sowas, ne? Ja. Und Judith AKBJS schreibt, ich hatte noch den Vorgänger von Quicks und Co., den Skoll 2 von Motorola. Der war neon pink, transparent und hatte noch schicke Kärtchen zum Verteilen der Nummer an Freunde dabei. Kann ich mich auch dran erinnern, tatsächlich. Hat mich Anfang der 90er gut 200 D-Mark von meinem hart erarbeiteten Geld gekostet. Noch cooler, und auch daran erinnere ich mich noch sehr lebhaft, war die Armbanduhr von Swatch mit integriertem Pager oder mit integrierter Pager-Funktion, die Swatch The Beep. Die konnte ich leider nicht kaufen, da einfach zu groß für mein Handgelenk, wirkte wie ein umgeschnallter Wecker. Danke an euch für die schöne Wahlfolge, fügt sie da noch an. Und ja, dieses Gefühl von dem Wecker, das ging mir genauso. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht die krassesten aller männlichen Arme. Und vor allen Dingen hatte ich sie damals nicht in den 90ern.
Schade. Ja. Das wäre echt ein Ziel, irgendwie aufs, die krassesten aller männlichen Arme zu haben.
Ich möchte die krassesten aller männlichen Arme haben. Aber das, also ja. das ist, ich fand auch, dass das Ding, mal abgesehen davon, dass es halt wirklich teuer war, aussah wie ein Wecker. Also ich fand schon die, wie hießen diese, Pop-Swatch hießen die großen, glaube ich. Es gab ja diese kleinen Swatches und die größeren Pop-Swatch, da konnte man auch die Uhr so oben rausnehmen aus so einem Rahmen und da konnte man die einzeln, so wie so ein Monokel, ne, das ist das, was man ans Auge hält. Also heute ist wirklich mein Gehirn. Egal, ihr wisst was, ich meine.
Eine Taschenuhr.
Taschenuhr.
Das heißt einfach nur Taschenuhr.
Ja. Wie man eine Taschenuhr, kann man die einfach so da rausnehmen und konnte sie wieder reinstecken. Die fand ich schon ziemlich groß, aber dieser Pager war halt, also die Swatch, the Beep, die war nochmal eine Nummer fetter. Aber es war natürlich geniale Technik. Danke für die Erinnerung.
Ich bin gar kein Armbanduhrmensch, also bis heute nicht. Ich finde auch, also ich bin grundsätzlich ja Fan davon, all meine Daten in irgendwelche Clouds zu speichern und sowas, aber ich bin auch bei diesen Fitness-Armbändern und sowas, bin ich irgendwie nicht dabei, weil ich möchte nicht ständig irgendwas an meinen Armen haben. Außer vielleicht Freundschaftsbänder wie Wolle Petri oder sowas, aber keine Ahnung, mehr was anderes nicht. Nein, ich will auch keine Freundschaftsbänder haben. Bitte schick mir keine Freundschaftsbänder. So.
Ich habe den direkten Nachfolger von der Swatch the Beep, nämlich so eine Uhr mit einem Apfel drauf. Die aber, glaube ich, wahrscheinlich, also ich hatte jetzt schon auch in zwei der Generationen an meinem Armgelenk getragen und ich glaube tatsächlich, dass sie am Anfang von den Dimensionen her der Swatch the Beep gar nicht so unähnlich gewesen ist. Die ist jetzt ein bisschen dünner geworden, aber sie ist halt immer noch auch ein großes Ding. Also.
Ich finde, zu dir würde auch so eine alte Casio passen irgendwie.
Ja, hatte ich auch schon mal tatsächlich. Ich habe lange aber auch keine Uhr getragen.
Ja. Ja. Warum auch? Wir sind ja zeitlose Typen. Ja. So, machen wir weiter.
Und keine Uhrzeitmenschen. Besserwisserin schreibt, das vielleicht zum Abschluss. Endlich wieder Wale. Ich liebe diese Folgen. Sind im Grunde genommen Kunst und sollten nie enden. Eigentlich könnte ich da aufhören. Also das ist der perfekte Kommentar. Alles drin, was ich brauche, um glücklich zu sein. Besserwisserin hat noch einen Vorschlag. Könnt ihr nicht parallel mit Star Trek 5 anfangen? Dann habt ihr keinen Druck, je fertig zu werden. Finde ich eigentlich keinen so schlechten Gedanken. Ja. Aber ja, ich fürchte, doch unterm Strich ist dieses Vorhaben auch ein Stück weit endlich.
Es ist ein endliches Vorhaben, auch wenn wir heute tatsächlich nur 3 Minuten schaffen werden, aber es ist trotzdem ein endliches Vorhaben, weil jetzt bald, also das sagen wir auch schon ein paar Mal, aber jetzt bald fängt ja auch diese Actionphase an, wo gar nicht so viel gesprochen wird und dann gibt's auch nicht mehr so viele Gründe, irgendwie abzuschweifen.
Sagte er,
genau.
Also finde ich einen schönen Gedanken, aber wir machen das einfach nach der Reihe, Stückchen für Stückchen, und ich glaube auch, dass wir für Star Trek 5 wahrscheinlich nicht so lange drauf brauchen werden wie für Star Trek 4. Schon allein eben, du hast es schon ein paar Mal gesagt, in diesen Wahlfolgen er nicht in der Gegenwart beziehungsweise aus unserer Perspektive der Vergangenheit spielt.
Absolut richtig. Und aber ich möchte trotzdem nochmal zur Besserwisserin sagen, du hast das Feedback wirklich perfekt begonnen mit einem überschwänglichen Lob. Dann ist nämlich auch bei Sebastian ist es sofort so, dass er dann super gerne weiterliest und ich höre dann auch gerne weiter. Das heißt bitte, Leute, fangt doch alle mal euer Feedback mit überschwänglichem Lob an. Ja. Es ist auch völlig egal, was ihr an dieser Stelle lobt. Ihr könnt auch unsere Optik loben oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, die überbordende Intelligenz, die wir ständig ausstrahlen, ne? Oder keine Ahnung. Ihr könnt auch da anzüglich werden oder sowas. Das ist gar kein Problem für uns, ne? Aber Hauptsache, ihr fangt mal so einen richtig großen Lob an und danach könnt ihr dann irgendwas sagen. Wir hören auf jeden Fall dann sehr, sehr gut zu.
Ja. Ja, es könnte sein, dass wir möglicherweise irgendwann eine neue Homepage haben sollten, weil wir haben, glaube ich, irgendwann mal behauptet, dass das, was wir gerade haben, ein Interim ist. Aber naja, mein Gott, wann ist ein Interim und wann ist es, also ne, frag mal die Kölner mit ihrer Oper oder ihrem Theater.
Wann ist ein Interim? Ein Interim war schon auch, glaube ich, ein Song von Herbert Grönemeyer, oder?
Oder der Klaus Lage Band. Auf jeden Fall könnte es sein, dass wir irgendwann eine neue Homepage haben und da fände ich es total schön, wenn wir dann so eine Sektion hätten, wo so Zitate sind. Ich liebe das Discovery Panel, weil... So, ne?
Ja, genau. Ja. Genau, so Referenzen. Genau.
Ja. Toll. Die Besserwisserin, endet mit, ansonsten noch ein kurzer Shoutout für beide Roswell-Serien. Die alte ist fast schon Kult und die neue so richtig gut. Was bedeutet das? Die alte Kult ist aber nicht so richtig gut? Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe nochmal kurz gegoogelt, also es gibt 2 Roswell-Serien. Eine ist tatsächlich noch relativ neu, irgendwo aus den 2000, ich weiß nicht mehr genau, 10er Jahren oder so. Und eine ist schon ein bisschen älter. Also wir haben über Roswell gesprochen, diese Alien-Geschichten und die Verschwörungstheorien. Das werdet ihr gehört haben, falls ihr es nicht gehört haben solltet, hört die Folge 12 unseres Wahlpodcasts. Und das sind die passenden Serien dazu.
Ja, hervorragend. Also das ist übrigens auch eine Aussage, die man über Battlestar Galactica ja auch genauso treffen könnte. Ne? Also es gibt zwei Serien, die alte ist Kult, die neue ist richtig gut.
Wobei mir einfällt, dass ich heute gelesen habe, dass Mark Snow gestorben ist, der, wo wir gerade bei Aliens waren, unter anderem die Musik gemacht hat, die Titelmusik von Akte X. Farwell.
Mark Snow.
Ist Producer, Musikproducer gewesen.
Okay, ja, okay, verstehe.
Ja, gute Reise. Ja,
Rest in Power. Rest
absolut.
Ich werde aber ja sowieso nochmal zusammenfassen, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Und da an dieser Stelle wären wir jetzt, glaube ich. Ne? Also ich könnte loslegen, oder?
Du könntest absolut loslegen. Ich glaube, wir sind alle soweit. Wir sind alle auf dem Stand der Dinge, auf der Höhe der was auch immer du jetzt mit uns
vorhast. Ja. Setzt euch bequem, ne? Dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Entschuldigung, da war gerade ein Geräusch in meinem Ohr, das von deinem PC, glaube ich, ausgestrahlt wurde, aber auf dem Band nicht zu hören war.
Auf dem Band ist es ist auf dem Band nicht zu hören. Ja, das ist korrekt. Aber ich hatte auch gedacht, dass ich all diese Geräusche auch für dich ausgeschaltet hätte. Ich entschuldige mich in aller Höflichkeit.
Nee, ist alles gut. Ich war nur gerade kurz verwirrt. Also, kurz, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, damit ihr wieder andocken könnt.
Ein Recap. Was zuvor geschah?
Ein Recap. Was bisher geschah? Wir saßen mit Kirk und Jillian Taylor bei Pizza und Michelob, während Spock von der Seitenlinie als Ditzy Guy bezeichnet wurde, was uns auf eine Zeitreise in die US-Kulturgeschichte von Woodville über Lucille Ball bis hin zu Phoebe Buffay und so weiter geschickt hat. Wir haben auf jeden Fall erklärt, warum Ditzy nicht nur nicht dumm, sondern eher so subversiv ist und warum ausgerechnet Spock hier, unser wandelnder Logikzylinder, diesen Titel bekommt. Ne?
Ja.
Dann ging's galaktisch tief rein in die 80er, in eine Ära, in der halb Amerika davon überzeugt war, dass Reagan mit Aliens verhandelt und Elvis auf einem Mutterschiff lebt und was auch immer. Wir haben auf jeden Fall die komplette Geschichte von Roswell, wie du gerade schon gesagt hast, aufgerollt, die Entstehung der Majestic 12-Verschwörung erklärt und aufgezeigt, wie sehr diese Mythen halt dieses popkulturelle Denken der Zeit geprägt haben. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Akte X, ne? Und Mark Snow, den du eben schon angesprochen hast. Mhm. Also, was die Zusammenfassung ist für Jillian Taylor, ist Kirk auf jeden Fall in diesem Moment kein Zeitreisender, sondern einfach der nächste Typ mit Sternenhintergrund und wahlweise Strahlenwaffe oder Astrologie-Abo, was auch immer er da gerade am Start hat. Und dann am Ende waren wir dann noch auf der USS Enterprise, also vermeintlich, das ist ja die USS Ranger. Aber hey, für Story-Zwecke kann man das mal großzügig ignorieren.
Mhm.
Und da ging es um Navy-Kürzel, um Atomkraft oder Diesel und um die Frage, warum der deutsche Schäferhund im Film zwar dramaturgisch top ist, aber militärhistorisch totaler Quatsch. Mit dem Fun-Fact, dass heute tatsächlich Hunde auf US-Trägern herumlaufen, allerdings mehr so als flauschige Counselor-Troys für die Seele.
Oh.
Und dementsprechend starten wir jetzt bei Minute 109, also 69 in den Film. Und das ist eine Zahl, die meinem kindlichen Gemüt immer wieder Freude verschafft.
Jemandem im Feedback so. Übrigens auch, und ich habe gar nicht verstanden, warum. Egal.
Ja, das ist wir lassen es einfach so stehen.
Wir lassen es einfach so stehen, ja.
Chekhov und Uhura sind gerade an diesem anosmischen Schäferhund vorbeigekommen und steigen jetzt weiter in die...
Oder er ist head in the clouds, ja.
Er ist halt anosmisch, ne? Das heißt, sein Geruchssinn ist verloren gegangen. Schade für so einen Hund. Aber wir steigen weiter in die vermeintliche Enterprise hinab. Auf der Wand steht dann an Pfeilen Main Steam und Vent Supply.
Mhm.
So. Kannst du immer mit, wenn solche Begriffe irgendwo an der Wand stehen, kannst du damit sofort was anfangen?
Also ich weiß, was Mainstream ist, ja.
Ja, ja.
Also
schön. Mainstream hier runter.
Ich habe das auch gesehen und habe mich auch gefragt, da kommen ja nachher noch auch so ein paar Dinge, die uns darauf hindeuten wollen, dass das hier ein Atom-U-Boot, ein Atomschiff, ein Atomflugzeugträger ist. Ne? Ich hatte jetzt mal vermutet, dass es irgendwie was damit zu tun haben könnte, aber bei Mainsteam, also es geht ja um Dampf offensichtlich, es geht also um irgendeinen Dampfablassungs- was auch immer. Vielleicht hat es was damit zu tun, weil Atomkraftwerke werden ja auch gekühlt, ne? Haben ja so krasse Kühltürme und dabei entsteht ja auch Druck, Wasserdampf, was auch immer, also weil sie ja mit Wasser gekühlt werden. Vielleicht wird dadurch der entstehende Druck, also der entstehende Wasserdampf abgeleitet. Das ist halt die Mainsteam-Röhre.
Nee, tatsächlich nicht. Aber Mainstream ist tatsächlich hier an dieser Stelle der Antrieb, weil das funktioniert auf diesen Schiffen anders als bei Atomkraftwerken. Atomkraftwerke sind ja dafür da, um Strom zu produzieren.
Ja.
Aber diese Atomboote, die laufen nicht auf Strom. So. Mainstream gibt's erstmal bei einem Dieselschiff und bei einem Atomschiff. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach wirklich auch authentisch, dass das in diesem Schiff da steht.
Okay.
Also auch wenn es die Ranger ist. So. Das ist einfach der größte Highway für den Dampf quasi, der aus dem Reaktor beziehungsweise halt beim Dieselschiff aus den Kesseln zu den Turbinen gepresst wird, weil der Mainstream treibt die Propellerwellen an. Ohne das läuft halt gar nichts.
Mhm.
Und auf einem atomgetriebenen Flugzeugträger wie eben der Enterprise CVN 65, ne, wäre das dann so, also der Reaktor erhitzt Wasser und das ist in diesem Moment tatsächlich nicht ein Nebenprodukt, sondern das ist das, was er tun soll.
Okay.
Der erhitzt Wasser, dadurch entsteht Dampf und der wird durch den Mainstream in die Turbinen geleitet. Das gibt Schub und damit geht's los.
Ach, und das geht nicht anders. Und wobei es gibt ja auch Turbinen bei Atomkraftwerken, oder? Wie macht man das denn bei Atomkraftwerken? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man den Strom rausbekommt aus so einer Atomreaktion. Wird da auch Wasser erhitzt?
Ich würde sagen, das ist im Prinzip wie ein Dynamo. Doch, ich glaube, es ist im Prinzip wie ein Dynamo. Also du im Endeffekt heizt du dann irgendwie Dampf an und
der hat
Turbine
dann,
an. Oder ist das irgendwie zu naiv?
Naja, die PhysikerInnen unter euch werden sich jetzt schon melden, da bin ich mir relativ sicher. Aber wahrscheinlich funktioniert das so. Aber ja, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, wie es im Inneren eines Atomkraftwerks aussieht. Schreibt uns doch mal, wie funktioniert ein Atomkraftwerk? Vielleicht ist es ja auch was für eine Sprachnachricht, ne? Hier unsere, keine Ahnung, wie auch immer die Nummer ist. Aber
02201 Okta Ok 2, aber die Frage ist, aber bitte keine Sprachnachricht bei WhatsApp schicken, weil
ihr keinen Zugriff. Ihr müsst den Anrufbeantworter anrufen. Ja? Also unter dieser Nummer gibt es einen Anrufbeantworter, keine Panik, da geht auch niemand niemals ran. Nie. Niemals?
Genau.
Ja?
Also keine echten Menschen.
So. Ja, also der Anrufbeantworter schon. Und wenn es so komplex wird zum Schreiben, dann könnt ihr euch das auch hier, da könnt ihr das drauf sprechen.
Genau, aber ihr habt nur eine Minute. Also versucht es schnell zu erklären. So.
Könnt auch zweimal anrufen.
Dann wären es zwei Minuten. Vent Supply steht für die relativ schlichte, aber lebensnotwendige Belüftungszufuhr. Also die Luft, die in sämtliche Sektionen geblasen wird, klimatisiert, gefiltert, möglichst ohne irgendwelche giftigen Dämpfe, so.
Mhm.
Also die Vent Supply sorgt dafür, dass man auf dem Kahn irgendwie noch atmen kann.
Finde ich gut.
Sei es jetzt im Maschinenraum, in der Kombüse oder da, wo Chekhov gerade einen Reaktor sucht. So.
Ja.
Okay. Versorgt allerdings auch nicht nur Menschen, sondern auch Systeme mit frischer Luft oder Kühlung. Ne? Also da sind ja auch irgendwelche Systeme, die vielleicht gekühlt werden sollten und das wird auch über die Vent Supply geregelt.
Ja. Verstehe. Okay. Mhm.
Ja. Und du hattest schon gesagt, dann beginnen ja auch die Atomwarnzeichen. Die sind auf jeden Fall da für den Film angebracht worden, denn es ist halt kein Atomboot, auf dem sie da unterwegs sind. Sie kommen auf jeden Fall zu einem Raum, in den sie dann auch eine rote Lampe und eine Nebelmaschine gesetzt haben. Das ist richtig schön.
Das ist geil, ne? Hast du das auch gesehen? Also ich hab noch mal einmal kurz zurückgespult und gedacht, so, ist da Nebel in dem Raum?
Ist Nebel im Raum. Ist eine rote, in dem Raum ist eine rote Lampe und eine Nebelmaschine und das sieht wirklich ganz, ganz großartig. Es sieht irgendwie nach einem Brennofen aus, der von außen mit zwei Atomwarnzeichen versehen ist. Damit auch niemand bloß diese schwere Tür aufmacht und dann sofort eine Strahlenkrankheit bekommen würde. Denn wir wissen, wenn diese Tür aufmacht, dann ist man sofort mitten in der Strahlung. So.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen so, wie was wir am Ende des letzten Films gesehen haben. Des vorletzten Films. Ja, Star Trek 2.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ja.
You are and always will be.
Oh.
Naja. Man sieht auf jeden Fall schon, dass es wirklich auf einem authentischen Schiff gedreht worden ist. Also nicht an diesem Raum.
Ja.
Der ist schon ein bisschen präpariert. Aber auf der linken Seite steht dann auf einem Rohr noch 150 PSI AUX Steam.
Ja.
Das ist tatsächlich echte Navy-Beschriftung. Das ist keine Filmkulisse. AUX Steam steht für Auxiliary Steam, also Hilfsdampf. Und der ist zum Beispiel für Pumpen, Entsalzungsanlagen, so Heizsysteme und sowas wieder genutzt. Also wir sind im realen Maschinenraum eines echten Kriegsschiffs. Ne? Das ist ja kein Studiokulisse oder sowas. Aber man hat schon an ein paar Stellen so ein bisschen nachgeholfen, damit es irgendwie nach dem aussieht, was man sich vielleicht unter einem Atomraum vorstellt.
Ich habe ehrlich gesagt auch keine
Nebel
Ahnung.
Nebel und rote Lampen.
Ja, natürlich, was sonst? Ich habe keine Ahnung, wie sowas in echt aussieht, aber ich meine, ich habe auch gedacht, so ein kleiner Raum, kann das sein? Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja auch Atom-U-Boote, ich meine, die sind auch sehr groß in der Regel, aber das heißt, man kann auf so ein relativ kleines U-Boot dann doch wieder gemessen an so einem Atomkraftwerk, kann man so ein Mini-Atomkraftwerk offensichtlich irgendwie unterbringen. Das heißt, vielleicht sind diese Räume auf solchen Booten auch gar nicht so riesig, ja, also Schiffen, sagt man, glaube ich. Aber trotzdem sah es irgendwie so ein bisschen so aus, als weiß ich nicht, wer irgendwie rechts sind die Toiletten, links die Kombüse, geradeaus ist der Atomreaktor.
Ich finde, wir könnten ja mal vielleicht bei unserem guten alten Freund Emmanuel Macron anfragen, ob wir mal auf die Charles de Gaulle dürfen. Und dann können wir uns mal diesen Raum angucken, wie der denn wirklich aussieht, ob der auch rot ist.
Absolut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur nicht genau Nebel gibt. Wer von uns den besseren Draht zu Emmanuel hat, ob das du oder ich. Also ich glaube, wir sind beide ähnlich. Weiß, aber willst du?
Wir haben ja, glaube ich, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe auch, ne?
Ja, ich glaube, ja, genau.
Schreiben wir mal rein.
Charles de Gaulle, Ed. Ja.
So, Chekhov befestigt jetzt den sogenannten Kollektor an der Außenwand dieses vermeintlichen Reaktors, mit dem er dann, glaube ich, Photonen sammeln möchte später. Als Uhura fragt, wie lange das dauern wird, sagt Chekhov, naja, das hängt davon ab, wie viel Abschirmung zwischen ihnen und dem eigentlichen Reaktor ist. Und da hoffe ich doch genug.
Ja, und da habe ich auch gedacht, kann man das nicht messen? Also du kannst die Photonen durch die Wand hindurchziehen, aber du kriegst keinerlei Informationen darüber. Oder gibt's da keinen Fortschrittsbalken wie bei Windows?
Ja, offensichtlich nicht.
Ja.
Aber also man kann die Photonen ja auch sehen. Das ist wahrscheinlich dieses rote Licht in diesem Raum. Das sind die Photonen.
Das sind die Photonen,
die eigentlich gleich sammeln wollen.
Deswegen ist das auch rot, was angezeigt wird auf dem Gerät.
Ja, genau. Ja. Eben. Am Ende ist dieser Raum bestimmt nicht mehr rot. Müssen wir uns mal angucken irgendwie am Ende. Weil die alle Photonen rausgezogen haben.
Was ich tatsächlich einigermaßen ärgerlich finde, ist, also auch vor allen Dingen für den Fall, dass der Hund sonst hören kann, also wenn er schon nicht riechen kann, ganz gut hören kann, ist, dass dieses den Geräusche macht, während es die Photonen aufnimmt.
Nicht praktisch.
Ja, doof. Aber gut, was soll man machen?
Aber wir haben ja auch schon bei Kirk gesehen, dass er auf jeden Fall keinen Lautlosmodus seines Pagers hat, ne? Und irgendwie, keine Ahnung, Vibrationsmodus oder sowas. Hätte sehr, sehr viel geholfen, ehrlich gesagt. Aber nein, alles muss leider immer Geräusche machen. Man kann die auch nicht abstellen.
Vielleicht konnte man sich das noch gar nicht so richtig vorstellen in den 80ern. Ne? Es gab jetzt letztens irgendwo einen Post, weil Zurück in die Zukunft, 40 wird? 30, 40?
Mhm. Nee, 40 geworden ist 40. Vor 4 Tagen.
Mhm. Und da haben, ich weiß nicht, wer der Post vor der Post herkam. Ich glaube sogar von tagesschau.de. Die haben mal gecheckt, was von den Sachen, die sie für 2015, also der zweite Teil von Zurück in die Zukunft, ist wahrscheinlich 40 geworden. Ne? Auf was weiß ich?
Nee, der erste.
Okay. Mhm. Auf jeden Fall haben sie gecheckt, was sie im zweiten Teil, als sie in die Zukunft geflogen sind, was war und was nicht war. Und das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Also Sachen wie fliegende Autos, die gab es 2015 nicht. Oder selbst verschnürende Nike-Schuhe.
Schuhe?
Ja, genau.
Genau.
Oder Hoverboards.
Das Hoverboard nicht.
Ja, gab's nicht. Aber so ein paar Sachen, die gab es dann zum Beispiel wie eine Bildtelefonie. So, das machen wir ja gerade ständig tatsächlich. Ne, so FaceTime, tralala und so. Also ein paar Sachen haben sie tatsächlich auch ziemlich korrekt vorausgesagt, was irgendwie ganz witzig ist. Ja.
Die Tagesschau hat ja, glaube ich, geendet mit diesem Post mit dem Satz, naja, das Größte, was sie halt nicht vorhergesehen haben, war das Internet.
Ja, das ist richtig.
Und das stimmt. Das macht das macht das Ganze natürlich ein bisschen kaputt. Ja.
Absolut.
Aber naja.
Der Vibrationsalarm war in dem Fall auch nicht dabei. Vielleicht haben die den in den 80er Jahren auch noch nicht gesehen.
Durchaus möglich, ne? Ja. Es gab zwar Handys, aber die haben wahrscheinlich auch vibriert, aber aus anderen Gründen. So. wir gehen tatsächlich nochmal von der Enterprise runter und zwar zurück in den Golden Gate Park. Da bringt Taylor jetzt Kirk hin und erzählt ihm dann sarkastisch, also sie sagt sarkastisch Admiral, und sie sagt dann, dass das kürzeste Abendessen war, das sie je hatte.
Ja, definitiv. Es ist ja auch so ein bisschen überhastet geändert, alles in allem, ja. Aber immerhin haben sie ein Takeaway. Das fand ich ganz sympathisch, ne? Dann haben wir in der letzten Folge besprochen, dass sie die Pizza zumindest mitgenommen haben.
Ja, ich finde aber, dass man hier auch so ein bisschen Enttäuschung hört. Also ob Jillian sich da schon mehr versprochen hatte? Vielleicht ein bisschen mehr Romantik statt Weltraumgesprubbel? Hm? Was glaubst du?
Es ist, also ich meine, die kennen sich ja eigentlich überhaupt gar nicht, ne? Und ja, irgendwie findet sie ihn ja schon interessant, sonst hätte sie ihm vielleicht mit seinem Geschwurbel auch nicht so lange zugehört. Also sie findet es vielleicht auch einfach nur interessant, was er so zu sagen hat. Und so ein bisschen flirty war es ja kurz, ganz kurz, so. Mhm. Aber also, ob sie sich da jetzt wirklich mehr vorgestellt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein sarkastischer Kommentar in Richtung, Alter, alles mit dir ist strange. Und das war auf jeden Fall das kürzeste Date, was ich jemals hatte, wenn es überhaupt eins war. But whatever. Also, bitte, dann tschüss.
Sie ergänzt dann auf jeden Fall und sagt, certainly the biggest cockamamie fish story I've ever heard.
Mhm.
Jillian Taylor ist so großartig. Jillian Taylor ist wirklich, ich liebe Jillian Taylor. So. Diese Worte. Ne? Fangen wir mal mit cockamamie an.
Ja.
Schon mal gehört?
Nein.
Das Wort cockamamie?
Nein.
Also die direkte Bedeutung ist sowas wie blödsinnig. Ne?
Mhm.
Aber warum sagt sie jetzt nicht irgendwie Dump oder sowas? Ne? Ja. Warum sagt sie Cockamamie? So. Sebastian, folge mir wieder in die Geschichte.
Ne? Okay. Echt wirklich? Das ist eine 3-Sekunden-Szene oder sowas. Egal, ja bitte.
Ja, es ist halt ein Satz. Aber ja. Also wir befinden uns mal wieder in Frankreich. Ne?
Mhm.
In Limoges, mitten im Zentralmassiv. Es ist das Jahr 1750. So.
Okay.
So, du bist mit mir da, ja, du bist mit mir in Limoges im Zentralmassiv, ne? Die Sonne scheint auf die kleinen Gassen von Limoges.
Oh,
Ein Mann in Schürze trägt mit ruhiger Hand eine Kupferplatte in die Druckerei.
Okay.
Denn da ist gerade etwas Magisches im Entstehen.
Oh.
Décalcomanie.
Was?
Ja. Décalcomanie. Ein Wort, das klingt wie ein Zauberspruch. Und das ist es auch ein bisschen.
Ja.
Décalquer, das bedeutet abpausen, durchdrücken. Und das steht für eine revolutionäre Technik in dieser Zeit, nämlich man nimmt ein Bild, überträgt es auf Papier.
Ja.
Und von dort aus mit ein bisschen Feuchtigkeit, mit Geschick, Geduld, landet es auf Porzellan oder Glas oder Holz.
So. Ah. Interessant, okay. Das heißt, das ist die Industrialisierung der Porzellandruckerei.
Ja, ein Stück weit, also Industrialisierung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil man muss das alles noch händisch machen, aber man hat tatsächlich es geschafft, ein Bild zu übertragen, ohne malen zu müssen.
Mhm.
Und das hieß dann tatsächlich Kunst für alle. Für die nächsten 100 Jahre waren alle eine Oberschicht,
ja.
So. Aber also zumindest war es sowas wie eine Art von Massenproduktion von Bildern war möglich. Auf Porzellan zum Beispiel.
Toll. Ja.
So. Und jetzt springen wir mal in der Zeit.
Ja.
Und wir gehen über den großen Teich, wie man sagt, ins New York City der 20er Jahre. Ne?
Mhm.
Und auch hier, ich nehme mich mal mit auf die Straße. Die Straße ist voller Autogeräusche. Da gibt es ja die ersten Autos, die da alle rumfahren. Und in New York auch wirklich viele. Ne?
Ja.
Ja. Richtig laut. Und wir hören aus so ein paar Ecken und Enden, hören wir so Jazzmusik. Ne? Und die ganze Stadt ist voller Hoffnung. Es ist New York City, ne? Also, ne? 20er. Ne?
Da war man voller
Hoffnung. Lower East Side.
Mhm.
Ja, Lower East Side. Brodelnder Topf aus Einwanderung, Armut und natürlich auch Improvisation. Und voll mit Straßenhändlern.
Mhm. So, ne?
Hier verkauften Händler auf der Straße alles, was sich verkaufen lässt. Und eines Tages tauchen sie dann auf. So kleine, quietschbunte Abziehbilder für Kinder. Und bei diesen Abziehbildern brauchte man auch nur Spucke oder Wasser. Und zack, hast du Popeye auf dem Unterarm. Oder Mickey Mouse auf der Wange.
Großartig, ja, kenne ich.
Ja, so. Ne? Das haben die ohne Ende verkauft, diese Straßenhändler. Und die Dinger sind billig, die sind bunt, der absolute Renner. Und das Problem ist, niemand in der Bronx weiß, wie man Décalcomanie korrekt ausspricht.
So heißen die Dinger, oder was?
Ja, das ist, weil es dieselbe Technik ist. Das ist dieselbe Technik, die 1750 in Limoges quasi entwickelt worden ist. Es ist quasi abpausen. Abpausen mit ein bisschen Feuchtigkeit.
Geil.
Also, weil die das aber nicht aussprechen können, machen die Kids das, was Kids immer tun. Sie sagen es genau, wie sie hören. Und aus Décalcomanie wird Cockamamie.
Okay, I see. Okay, ja.
Und die Dinger sind halt albern. Ne? Das sind alberne kleine Bildchen, völlig übertrieben. So ein Tintenfisch mit Baseballschläger ist so ein klassisches Motiv. Ne? Oder ein Känguru im Tutu oder sowas. Ne?
Ja.
Tutu.
Tutu.
Ja. Also Tutu. Tutu. So. Also totaler Quatsch.
Mhm. Ne?
Also so diese klassischen Bilder, so Vorgänger vielleicht von Tattoos oder sowas. Ne? Mhm. Heute wären es auch Tattoos, weil es im Prinzip dieselbe Technik. Also diese Kindertattoos, ne? Die irgendwie nach 2 Tagen wieder verschwinden oder sowas. Ne?
Ja, teilweise halten die erstaunlich lang. Ja.
Ne? Hm. Es ist halt totaler Quatsch, aber es ist irgendwie auch genial. Und so wird auch aus Cockamamy ein Wort für alles, was irgendwie bekloppt, absurd, überdreht oder kindisch ist.
Geil, okay.
Erst nennt man nur diese Bildchen so, dann nennt man auch jede Idee überhaupt so, dann nennt man irgendwann auch Menschen so, ne, das Cockamamy-Mensch, du bist aber Cockamamy unterwegs.
Geil,
ne?
Ja.
Und damit haben wir dann plötzlich ein Wort etabliert, das eigentlich im Frankreich des 17., des 18. Jahrhunderts entstanden ist mit einer handwerklichen Technik.
Geil. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, aber
und das ist auch ein sehr seltsames Wort, das kann man auch mal festhalten. Aber das ist natürlich, es macht es natürlich noch schöner, wenn ein seltsames Wort für etwas Seltsames steht, dann ja.
Eben.
Ja.
Das war's noch nicht. Wir machen nämlich noch eine zweite Reihe. eine zweite Reise auch.
Ja.
Und diese Reise beginnt im Frontierland, 1850. Also, Star Trek ist ja auch im Prinzip, ne? Final Frontier ist ja auch eine Frontier-Serie, ne?
Ja.
Genau. Und wir sind jetzt im Frontierland im 1850, die Sonne versinkt hinter den Rocky Mountains, der Whisky ist billig, die Bärte sind lang, keine Ahnung. So. Und irgendwo in einem knarzenden Holzverschlag in Missouri sitzt ein Mann mit schmutzigen Stiefeln, einer Pfeife und einer unglaublichen Geschichte.
Mhm.
Hast du das Bild vor Augen?
Absolut, ja. Es stinkt auch ein bisschen.
Und er sagt dann so, I swear to you, Hank. Also so stelle ich mir vor, dass er spricht.
Natürlich, ne? Absolut.
Und dann sagt er, dieser Fisch, der war so groß wie mein verdammtes Pferd. So.
Ja.
Willkommen in der Welt der Fisch-Story. Das inoffizielle Nationalepos der amerikanischen Kneipenlandschaft.
Okay,
oder
das heißt, es gibt mehr als einen Fischvergleich, höre ich daraus.
Ja, das ist die Geburtsstunde quasi des Seemannsgarns im Binnenland der USA. Also Geil. Du hast diese Lagerfeuer-Story, ne? Also Lagerfeuer als der Ort, an dem Geschichten geboren wurde. Mhm. Ne? So, da sind so Goldsucher, so Trapper, so keine Ahnung, halbverbrannte Prediger, whatever. So, ne? Für die gab es keine bessere Währung als Übertreibung. Und dazu war es natürlich, dass Angeln ja nicht nur eine Nahrungsquelle war, das war ja auch männlicher Wettkampf.
Ja, klar.
Das war ja auch eine Heldensaga.
Sicher.
Und wenn man dann den ganzen Tag in so einem Ruderboot sitzt, ne, und mit Mücken kämpft, dann muss am Ende wenigstens der Fang dramatisch groß sein.
Ja.
So. Und so entsteht dann halt die Fish-Story. Ne? So. Das ist dann ein Begriff für Geschichten, die nie genau gelogen sind, aber eben auch nie ganz stimmen. So, der Fisch wird mit jeder Erzählung größer, ne? Also, keine Ahnung, am Anfang hältst du den irgendwie in deinen beiden Händen und denkst, naja gut, satt werde ich davon nicht, ne? Und am Ende war es, boah, der war groß wie mein verdammtes Pferd.
Die interessante Frage ist dann, wie groß war das Boot, das er dabei gehabt hat, aber naja, gut,
Details, ja. Also Schön. Irgendwann reicht es dann, irgendeine absurde Geschichte zu erzählen und jemand kommentiert trocken, sounds like a fish story.
So, ne? Verstanden, okay.
Und tatsächlich, ab dem späten 19. Jahrhundert taucht der Begriff dann auch schriftlich auf, in Zeitungen, in Romanen, in der Frühform, ich hab da was gehört.
Ne? Mhm.
In der Popkultur wird die Fish Story zur Chiffre für absurde, frei erfundene, aber unterhaltsame Geschichten.
Mhm.
Also in Western, in Comics, in Mark Twain-Erzählungen und 86 sitzt eine Meeresbiologin in einem Auto in San Francisco und sagt, certainly the biggest Cockamamy fish story I've ever heard.
Schön. Okay, also sie unterstreicht doppelt und dreifach, dass das ziemlicher Quatsch ist, wobei die fish story, wenn du jetzt irgendwie das übertragen willst, wenn da vielleicht immer noch irgendwie irgendein Kern Wahres dran ist, dann könnte sie ja vielleicht sogar damit angedeutet haben, dass sie nein, wahrscheinlich nicht.
Es ist eine blödsinnige, absurde Geschichte, mehr oder weniger. Mehr will sie eigentlich dazu nicht sagen, aber sie benutzt so schöne Worte.
Ja.
Biggest Cockamamy Fish Story. Ah, es ist großartig. Ja.
Und da ist ja eine interessante Frage, wer ihr das so in den Mund gelegt hat, ne? Weil es ist ja irgendwie, also es ist schon auch irgendwie vielleicht schlagfertig, aber es klingt auch so aus meiner Perspektive auch so ein bisschen nerdig irgendwie.
Ja, sie ist halt ein Nerd, ne? Also sie ist auch ein Sprachnerd, ne? Ich weiß nie, ob da auch Improvisation dabei ist oder ob das dann jemand genau so geschrieben hat für sie und sie es nur vorträgt, aber es ist irgendwie, es passt auch zu dieser Figur Jillian Taylor, die einfach so ein, die ist so ein Bio-Animal-Nerd irgendwie, die ne?
Ja, stimmt.
Vielleicht auch sozial jetzt gar nicht so super irgendwie begabt und dann verliebt sie sich aber eher auch in Worte als in was anderes. Also Worte und Fische und Wale, ne? Das ist viel, viel, viel besser als Menschen vielleicht.
Ja,
ne?
So. Offensichtlich, was dieses kürzeste Date ihrer Geschichte ja auch nochmal unter Beweis stellt.
Ja, ja, genau. Ach, das ist einfach eine tolle Figur, die immer besser wird, wenn man mal ein bisschen daran einsteigt, was sie dann eigentlich die ganze Zeit erzählt.
Absolut, ja. Und das ist halt nur eine kleine Zeile. Gefällt mir sehr gut. I like.
Ja.
Danke für dieses Rabbit Hole.
Kirk ist ein bisschen eingeschnappt davon und sagt, naja, du hast doch gefragt. So, ne? Weil er hatte tatsächlich keine Cock-a-Maybe-Fish-Story erzählt, sondern hat tatsächlich die Wahrheit erzählt.
Ja, so, ne? Was ja bemerkenswert ist. Ja,
ja, genau. Aber er fragt dann nach der Frequenz des Funksenders des Wals, ne? Und Taylor sagt so, naja, aber also das ist eine Geheiminformation. Ja, ja, auf gar keinen Fall, so. Und langsam wird sie auch ehrlicherweise ein bisschen sauer. Also, wir haben hier ein großartiges Kommunikationsproblem, weil Kirk sagt Dinge, er sagt aber auch nicht alles.
Ja.
Und die Dinge, die er sagt, wirken für sie halt einfach nur, als wäre er halt ein Weirdo.
Ja.
Was sie ihm quasi immer wieder in irgendwelchen Worten deutlich macht, ne? Aha, du erzählst vom Weltraum, aha, Cock-a-Mummy-Fish-Story, aha,
ja,
so,
ja,
ne?
Ja.
Und er fühlt sich völlig missverstanden, weil er auch missverstanden wird, aber irgendwie reden sie nicht klar miteinander. So, das muss man an dieser Stelle, das ist ein reines Kommunikationsproblem. Die beiden sind ein Kommunikationsproblem.
Absolut, aber es liegt natürlich auch so ein Stück weit daran, dass Kirk dann doch noch so ein Rest Respekt davor hat, halt alles zu verraten oder ne, zu beweisen, wer er ist oder wie auch immer. Und ja, er müsste, glaube ich, einiges auf den Tisch legen, um in der Zeit, ne, du hast es ja dargelegt mit den ganzen Alien-Geschichten und so weiter, um in der Zeit dann halt auch wirklich ihr glaubhaft machen zu können, dass da irgendwas dran ist an dem Quatsch, den er ihr da so erzählt, ne?
Exakt, und da macht sie ja jetzt eine Vorlage, ne? Sie sagt, ja, dann zeig mir doch dein Raumschiff.
Ja. So,
ne? Man muss aber sagen, das ist Stand jetzt wirklich noch nicht Kirks Plan, ne?
Ja. So. Möglicherweise könnte es später passieren, aber es steht auf einem anderen Blatt.
Und deswegen versucht das nochmal mit Infos und sagt, naja, also, pass mal auf. Ich bin hier, um zwei Buckelwale ins 23. Jahrhundert zu bringen. Und also ich kann auch aufs offene Meer gehen, wenn ich das tun muss. Ne? So,
ja.
Aber es wäre halt echt für alle Beteiligten, ne, wäre es praktischer, wenn ich deine Wale nehmen würde. Also es wäre besser für mich, weil sie sind schon mal da. Es wäre besser für dich, weil dann weißt du, was mit denen passiert. Und für die Wale auch, weil die Wale werden nicht von irgendwelchen Walfängern gejagt.
Ja. So. Wobei sie ja eigentlich noch nicht so ganz genau weiß, was mit denen passiert. Also da ist ja auch ein bisschen kryptisch geblieben. Ne? Neuansiedlung, ausgestorben, naja, keine Ahnung.
Ja. Ja. Aber er hat natürlich einen Punkt. Also unabhängig davon, dass es halt keine Buckelwale in Gefangenschaft gibt. Aber wenn wir der Logik des Films jetzt folgen, dann ist das schon alles irgendwie, kann man das schon irgendwie alles nachvollziehen.
Was ja, vor allen Dingen, wenn wir der Logik des Films folgen, dann haben die beiden Wale ja auch überhaupt keine wirkliche rosigen Zukunftsaussichten, weil sie wahrscheinlich relativ schnell gejagt werden würden und damit Geschichte sind.
Exakt.
So deutet sich das ja an.
So, Jillian kommt aber gerade wirklich überhaupt nicht mehr klar und fleht Kirk dann erneut an, ihr zu sagen, wer er wirklich ist. Aber er ignoriert die Frage dann erneut und bittet sie, darüber nachzudenken, sich aber nicht zu viel Zeit zu nehmen. Und wenn Jillian ihre Meinung ändert, ihnen zu helfen, wird er sofort zur Stelle sein.
Ja. Sie finden mich hier.
Ja, hier im Park.
Okay.
Wie mag sie sich jetzt am Ende dieses Gesprächs fühlen, Sebastian?
Ja. Ich glaube, sie wird sich sehr strange fühlen, auf jeden Fall. Also wie jemand, der erstens ja sitzen gelassen worden ist bei einem Date, ja auch so richtig ohne Erklärung, ne? Also ich meine, die stehen ja einfach auf, dann müssen wir gehen und dann gehen sie und dann war's das so, ne? Also er erklärt ja auch nicht so richtig wie sowas wie, da müssen wir jetzt schnell handeln, also er deutet's an, aber also er sagt auch nicht, was er tut. Dann setzt sie ihn da ab und es bleibt alles strange, ne? Es wird eigentlich nur aufgelöst durch die letzte Szene. Und er steht auch noch da wie so ein Schluck Wasser, der noch nie eine Pizza in der Hand gehalten hat. Weil, also ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast, er hält die Pizza schräg. Und das müsste ja eine komplette Pizza sein. Also erstens wirkt sie sehr leicht. Also man merkt schon, dass das wohl ein leerer Pizzakarton gewesen sein wird.
Ja,
ne?
Durchaus.
Ja, aber nehmen wir mal an, es war kein leerer Pizzakarton, dann würde die Pizza und samt Belag jetzt quasi an der unteren Schwerkraftkante zusammengetragen sein und es wäre so ein Käseklumpen mit Belag da unten in der Ecke.
Aber das ist schon erlebt bei unterschiedlichen Lieferdiensten in Köln.
Ja, also du meinst, da musst du nicht Kirk für sein, ja.
Richtig, genau.
Ich fand es so bemerkenswert, er macht das in zwei Szenen hintereinander, dass er diese Pizzaschachtel total schräg hält. Naja, whatever. Naja gut, ja, aber ich meine...
Er kennt das nicht.
Natürlich nicht. Wir wissen ja auch nicht, was mit der Pizza passiert. Ich hätte gerne noch gesehen, wie sie dann irgendwie, weiß ich nicht, unter den Leuten da oben verteilt wird. Auf jeden Fall sieht sie dann ja im Spiegel noch so ein Leuchten, ne? Oder so. Mhm. Also das könnte das Ganze nochmal in anderes, fassenden Sinne des Wortes, Licht drücken, weil das ja schon ein stranger Moment ist. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das so kurz ein Moment ist, wo sie nochmal drüber nachdenkt, was passiert hier eigentlich? Und hat er
vielleicht ja, genau. Doch also sie sieht so, das, ne? Leuchten, also vom Transporter, der Kirk an Bord bringt halt, ja, ne? Und sie blickt zurück und sieht, dass Kirk verschwunden ist. Also
ja, auf dieser riesigen Wiese, ja.
Ja. Sie fährt verwirrt weiter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ausgestiegen wäre. Vielleicht ist es auch alles zu creepy und ich wäre auch weitergefahren, aber vielleicht wäre ich auch ausgestiegen und hätte mal geguckt, aber wo ist der denn jetzt schon wieder hin?
Ja, oder gerufen oder sowas, ja. Gerade so als Naturwissenschaftlerin ist man ja vielleicht auch, weiß ich nicht, neugierig auf die Rätsel dieser Welt und der, dieses Universums.
Aber es ist schon auch creepy, ne? Also vielleicht ja, bist du als Naturwissenschaftlerin schon sehr, sehr neugierig, aber sagst an irgendeinem Moment auch, ah, vielleicht fahre ich jetzt mal aus diesem komischen Park von diesem komischen Typen weg.
Ja. Und es ist ja dunkel geworden. Das ist übrigens ein ganz interessanter Fakt, weil das war ja das kürzeste Date der Geschichte. Es hat aber im Hellen begonnen.
Wissen wir ja nicht. Wir wissen, als sie losgefahren sind, war es noch hell, aber wir wissen ja nicht, wie es dann war, als sie dann in der Pizzeria eingekehrt sind. Vielleicht sind sie auch noch ein bisschen um den Block gefahren.
Meinst du? Das ist das Geheimnis am Ende.
Also im Endeffekt wissen wir, dass es ein Studio in Los Angeles war. Also wenn sie von San Francisco nach Los Angeles gefahren sind, dann ist es ganz klar, dass es jetzt dunkel ist. Und der nächste Tag wahrscheinlich.
Okay, den Punkt möchte ich dir geben, ist in Ordnung.
Aber gut, die Sonne geht ja vielleicht auch relativ schnell unter da an dieser Stelle. Ja.
Weiß und ich 20 nicht. Minuten haben sie sich wahrscheinlich schon unterhalten und was, also ja, 30 oder so. Ja.
Wir sind jetzt auf jeden Fall an Bord der Bounty und da bittet Kirk um ein Update. Spock sagt, dass der Tank bis zum Morgen fertig sein wird. Das findet Kirk verdammt knapp kalkuliert.
Ja.
Aber gut, sie haben ja keine Wahl. Ne?
Und sie haben keine Wahl.
Und sie haben keine Wahl, richtig, genau. Das ist ja das Problem. Und Spock erzählt, dass sie seit dem Beam-In noch nichts von Chekov und Uhura gehört haben. Kirk wird insgesamt frustriert, weil wir sind so nah an zwei Wahlen. Das wäre auch großartig, wenn wir sie jetzt nicht noch aus dem Griff gleiten lassen, ja, irgendwie.
Während Kirk, glaube ich, noch so ein bisschen die Option im Hintergrund hat, so, ja, mein Gott, also es wäre schon super, das würde das Ganze beschleunigen und wir müssen das Ganze irgendwie beschleunigen. So, aber ansonsten müssen wir halt Wale suchen. Und den Gedanken, den zersmasht Spock dann quasi im Anschluss einmal.
Der sagt dann halt einfach, hey, es besteht die Möglichkeit, dass die Mission fehlschlägt.
Ja.
Und er sagt das halt für Kirk viel zu neutral. Ne? Und Kirk sagt dann, ey Spock, weißt du, dass du gerade über die Zukunft aller Lebewesen auf der Erde sprichst? Ja. So? Und dann geht er weg und fragt Spock echt wütend, dass er, also du bist doch ein Halbmensch, ja, so hast du keine Gefühle darüber, ne?
Ja.
Ja, und dann haben wir so eine bemerkenswerte Szene. McCoy und Scott sehen Spock dann an, aber der antwortet gar nicht. Er steht einfach nur da und denkt irgendwie über Kirks Worte nach.
Mhm. So. Während McCoy und Spock da, McCoy und
Scott,
mhm, nicht Spock. Scott, ja, da auch so ein bisschen strange stehen mit so goldenen Masken-Dings, so Schutzmasken sind es, glaube ich. Ne?
Die haben gerade geschweißt.
Ja, auf dem Kopf, so halb unscharf, also es sieht irgendwie ein bisschen strange aus, ja. Aber ja, genau. Was glaubst du, was geht in Spocks Kopf vor gerade?
Ich würde nur gerade kurz, ja, als du bei den beiden warst, ja, haken wir die kurz ab, die stehen ja am potenziellen Buckelwaltank an dieser Stelle.
Ne? Ja.
Und der ist so lächerlich klein in dieser Szene, da würde nicht mal ein größerer Delfin reinpassen. Also ich bleibe ja dabei, das größte inhaltliche Problem des Films ist, dass sie Buckelwale gewählt haben. Aber
Details.
Du wolltest über Spock sprechen. Ich finde diesen Moment zwischen Kirk und Spock total faszinierend. Mhm. Weil dieser Ausbruch, you're half human, haven't you got any goddamn feelings about that? Und Spock guckt nur, mhm, und sagt gar nichts. Und man spürt, da passiert gerade irgendwas in ihm, ne? Hast du den Blick noch im Kopf? Das ist ja kein typischer Spock-Blick, den er hatte.
Ja, ja, ne? Ja, genau. Das ist also, ja, da steckt ja irgendwie vieles drin. Also auch so ein bisschen leere Irritation. Aber genau, das ist kein Augenbrauen hochziehen oder kein kühler Blick so, ne?
Genau. Also normalerweise hätte er jetzt irgendwelche kalten, logischen Antworten rausgehauen. Ne? Ja. Irgendwie so ein Gefühle sind irrelevant, Captain. Oder ich bin mir nicht sicher, warum sie mich anschreien oder sowas. Ne? Mhm. Aber hier ist einfach nur Stille. Und irgendwie ist das neu. Und ich finde, da wird's spannend. Also da, wo es komplett neu ist, wird's spannend. Weil wir uns dann vielleicht fragen müssen. Und das ist ein Fass, was ich jetzt vielleicht heute mal aufmachen möchte. Weil wir haben immer das mal angedeutet, aber nie richtig drüber gesprochen. Wer ist dieser Spock eigentlich nach dem Genesis-Planeten? So.
Ja, es ist eine wirklich spannende Frage, ne? Weil wir ja eine etwas abgeänderte Version von ihm mitbekommen und das ja am Anfang auch so ein bisschen erklärt bekommen, so halbgar. Ne?
Ja, also ist das wirklich noch unser Spock? Ist das ein anderer, ein Spock 2.0? Neuer Körper, halb verlorene Erinnerung, so ein ganz eigener Vibe. Und ich würde es mal ein bisschen größer und philosophischer aufmachen.
Okay.
Weil das führt uns ja direkt zur großen Frage, wann ist man eigentlich man selbst? Also, was macht dich zu dir? Dein Körper, deine Gedanken, deine Erinnerungen, deine Gefühle, irgendwas anderes dazwischen? Also, was meinst du, wenn du deinen Körper komplett austauschen würdest und dein Gehirn eine Zeit lang bei mir im Kühlschrank rumgelegen hätte?
Ja, so, bei 8 Grad.
Wärst du dann noch du danach?
Ja, das ist ja am Ende die spannende Frage nach dem Bewusstsein. Also was ist am Ende das Bewusstsein? Wo findet dieses Bewusstsein statt? Also dieser Typ, der in meinem Kopf auch ist, der, von dem ich glaube, dass er ich ist, ja. Mhm. Mit dem ich ja halt irgendwie die Zeit verbringe. So. Also wo findet der statt? Wo ist der gespeichert? Ist der irgendwo gespeichert? Also ich glaube tatsächlich, dass der, mal abgesehen davon, dass diese Sache mit diesem Bewusstsein, wahrscheinlich relativ wenig mit dem Rest meines Körpers zu tun hat, mal abgesehen davon, dass ich halt meinen Körper in- und auswendig kenne und so weiter, ne? Also dass mein Bewusstsein natürlich über diesen Körper hier alles weiß, könnte ich mir vorstellen, dass mein Bewusstsein ansonsten gar nicht so viel mit meinem Körper zu tun hat und kann mich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass man das Gehirn vielleicht rausnehmen kann. Weil ich glaube schon, dass das Bewusstsein, da gibt es bestimmt Forschung zu, ne, dass das Bewusstsein schon irgendwas mit dem Gehirn zu tun haben muss.
Ja, das Problem ist ja, man weiß es nicht. Also man weiß nicht, was das Bewusstsein ist. Deswegen.
Ja. Der Theologe hat ja noch die Seele irgendwie am Start, ne? Die das
Ganze. Genau, das sind diese alten dualistischen Vorstellungen, ja. Ne, René Descartes und sowas, ne, ja. Die halt sagen, naja, wir haben halt irgendwie den Körper auf der einen Seite, wir haben die Seele auf der anderen Seite und dann gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie denn die beiden miteinander kommunizieren können, solange sie zusammenhängen. So, ne? Die Seele ist nämlich unsterblich, der Körper sterblich, das heißt, sie hängen eine Zeit lang nur zusammen und Descartes hat dann gesagt, naja, ich habe hier im Gehirn, habe ich hier so eine Drüse gefunden, die Zirbeldrüse. Das ist wahrscheinlich der Kommunikationsapparat zwischen Seele und Körper.
So. Guck, ja.
Ja. Weil der agiert nämlich, wenn man, tatsächlich kann man das, glaube ich, heute relativ nachweisen, dass in dem Moment, wo man irgendwie betet zum Beispiel, ist die Zirbeldrüse aktiv.
So. Okay.
Aber das war irgendwie für ihn war das klar, das muss die Zirbeldrüse, die musste quasi die Kommunikationsapparat sein zwischen Seele und Körper und deswegen, das ist quasi wie unser Bewusstsein auch entsteht. Ne? Und wir haben heute aber halt, also wir sind heute jetzt nicht mehr so dualistisch unterwegs, ne? Auch ja. In der Neurobiologie, wir sehen halt schon irgendwie, dass das alles Mögliche, was in unserem Körper so ausgeht, dass das halt unsere Emotionen zum Beispiel beeinflusst, beziehungsweise auch generiert, ne? Keine Ahnung, irgendwelche Endorphinausschüttungen oder sowas, ne?
Klar.
Aber was jetzt wirklich das Bewusstsein ist, also wie Qualia entsteht, ne? Bewusstes Erleben ist Qualia, ne? Der Fachbegriff für bewusstes Erleben ist Qualia. Also wie entsteht jetzt, dass du einen Geschmack von Schokolade hast? So. Das wissen wir halt nicht. Und dann gibt es so Philosophen wie Thomas Nagel, der sagt halt, naja, das kann man naturwissenschaftlich auch super schlecht nachvollziehen. Also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Gehirnchirurg bist oder sowas und du gibst jemandem gleichzeitig Schokolade zu essen und hast dann das Gehirn offen, ne?
Ja.
Dann wirst du diese Schokolade nicht im Gehirn riechen. Und selbst wenn du dran lecken würdest, wirst du, also das schreibt Nagel wirklich wörtwörtlich,
ja,
würdest du keine Schokolade schmecken.
Ja.
Ne? So, das ist, irgendwie entsteht dieser Geschmack von Schokolade auf einer anderen Ebene. Und dann sagen halt so jemand wie Nagel oder auch Chalmers, die sagen dann halt, ja, vielleicht müssen wir doch wieder irgendwie sowas wie dualistisch denken, weil wir wissen einfach nicht, was das Bewusstsein ist. Wir wissen nicht, wie das passiert.
Ja. Und das ist schon ganz schön spannend, aber auf der anderen Seite ist es vermutlich auch relativ klar, dass wenn solche Dinge passieren, sie halt irgendwie irgendwo im Gehirn passieren, in diesem großen, unbekannten Ding.
Da würden wir es auf jeden Fall am ehesten verorten, ja.
Ja, genau. Hm. Und deswegen würde ich, wenn ich auf deine Kühlschrankfrage zurückkomme, würde ich schon sagen, dass ich glaube, dass wenn du mich in einen anderen Körper, also mein Gehirn in einen anderen Körper setzen würdest, dass dann Dinge von mir übrig sind, also von dem, was mein Bewusstsein ausgemacht hat. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass unser Körpergefühl natürlich auch was mit unserem Bewusstsein macht. So, das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Körper hätte, der sich anders anfühlt, der mir eine andere Resonanz gibt, der mich anders fühlen lässt, ja, weiß ich, allein weil ich anders aussehe oder weil ich schlanker oder dicker oder größer oder kleiner oder was auch immer bin, ja, wird das bestimmt auch was mit meinem Bewusstsein tun. Das heißt, der gleiche Mensch bin ich dann wahrscheinlich nicht, aber vielleicht der gleiche Kern.
Ja, okay, finde ich gut. Das müssen wir jetzt mal festhalten und nachher nochmal überlegen, was das jetzt mit unserer Spock-Vorstellung macht. Mhm. Ich wollte es nochmal auf ein bisschen anderes, vielleicht sogar einfacheres Bild runterbrechen.
Ja. Ne?
Stell dir vor, du hast ein altes Handy, ne? Also aber nicht irgendein Handy, das ist dein Handy.
Ja, mein Handy.
Mit dem bist du durch mehrere Beziehungen gegangen, ne? Da sind 9000 Bilder drauf, da ist ein Sprung im Display, ne? Aber es ist deins.
Ja, so, ne? Ja.
Und jetzt spinnt es, ne? Der Akku stirbt, du bringst es in den Laden, so.
Mhm.
Und die TechnikerInnen sagen, naja, also, ist okay, ne? Wir reparieren das, ne? Und dann kommst du wieder und dann sagen die, ja, pass mal auf, wir haben das Motherboard ersetzt, wir haben den Akku ersetzt, wir haben das Display ersetzt und die Kamera. Und wir mussten das Gehäuse tauschen. Aber deine Daten, die haben wir 1:1 übertragen. Chatverläufe, Fotos, Kontakte, alles da.
Ja.
So. Komplett neues Gerät, komplett deine Daten. Jetzt die Frage, ist das noch dein Handy? Also das, was es vorher war? Oder ist das jetzt ein neues, das so tut, als wäre es das alte?
Ich kann auf die Frage relativ klar antworten, weil ich ja seit Jahren Mac-Computer benutze. Und bei einem Mac-Computer, den richtest du ja einmal ein, das habe ich irgendwann in den 2000er Jahren gemacht. Und dann seitdem bleibt er ja gleich. Also wenn ich, die halten dann irgendwie ein paar Jahre, wenn du Glück hast, auch Jahrzehnte. Und dann kriegst einen neuen und dann sagst du, übertrag das System und dann ist halt alles wieder da. So.
Mhm.
Und witzigerweise fühlt sich das für mich heute immer noch so an, also es fühlt sich relativ schnell so an, wenn ich das Ding dann aufmache und es ist halt alles wieder da, die Sachen sind an den gleichen Orten, meine Fotos, also alles, ich mache das Mail-Programm auf, es sieht genauso aus wie vorher, mein Hintergrundbild ist das gleiche und so weiter. Also das unterscheidet sich ja wirklich dann nur in Details. So, also der Login-Screen ist ein anderer möglicherweise oder vielleicht ist die Farbgebung gleich, weil es ein anderes iOS ist oder ein anderes macOS ist. So, ne, das sind ja wirklich nur Mini-Details. Deswegen fühle ich mich auf Mac-Computern sehr schnell wieder zu Hause und habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Fremdkörper ist. Und mit dem Telefon geht's mir ja ähnlich. Ne? Also ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viel persönlich, also klar sind ja persönliche Sachen drauf, aber auch da geht's ja immer so weiter. Also ich habe nicht das, ich trauere keinem alten Handy hinterher, weil ich das Gefühl habe, ich habe da irgendwas zurückgelassen. Es ist ja immer noch alles da. So.
Ja.
Also die Antwort ist, ja, also ich würde das immer noch für mein Handy halten.
So. Auch das halten wir wieder fest.
Ja.
Zurück zu Spock. Ne? Der stirbt, sein Körper zerfällt, sein Geist, sein Katra wird vorübergehend in McCoy geparkt und auf Genesis wächst ein neuer Körper heran. So. Als der fertig ist, wird Katra zurücktransferiert, zack, Spock läuft wieder rum. Sieht aus wie früher, redet wie früher.
Mhm.
Ist er wirklich derselbe? Du würdest sagen, wenn du jetzt mit dem Handyvergleich gehst?
Ja.
Ja. Eigentlich
ja,
schon.
Also derselbe ist er, also ne, das Handy ist ja nicht, also in dem Fall, also in deinem Beispiel ist ja sogar das Handy dasselbe. Ne? In meinem Beispiel, wenn ich das Handy jetzt ausgetauscht habe gegen neues Modell, ist es ja nicht mehr dasselbe, sondern, aber ich würde dann dazu übergehen, dass es vielleicht das, also es bietet mir das Gleiche. Es bietet mir die gleiche Experience. Es ist das gleiche drauf, drin. Und es ist, Spock ist vielleicht der gleiche.
Aber du hattest ja eben gesagt, bei Menschen oder bei menschenähnlichen Wesen ist es vielleicht ein bisschen was anderes als bei dem Handy, weil der ja irgendwie Körper und Software noch miteinander agieren und deswegen vielleicht eine andere Art von Bewusstsein schaffen. So.
Ja. Also ich glaube, wenn mein Computer jetzt, um dieses Bild nochmal zu bemühen, jetzt, der ist ja seit dem ich dann das erste Mal in den 2000ern den ersten Computer gekauft habe von dieser Marke, ist er ja in den Grundzügen gleich geblieben. Man klappt ihn auf, oben ist ein Display, unten ist eine Tastatur, haben die Farben mal gewechselt, die Größen, was auch immer, aber im Prinzip ist es das gleiche System. Ne, wenn das jetzt plötzlich ein Ball wäre mit einem Glibber-Interface, so, also das würde schon wahrscheinlich was damit machen. So, also das wird, da wird sich, selbst wenn Daten da wären, wird sich, glaube ich, schon anders anfühlen.
Ja, also wir müssen ja mal gucken, wie weit man es übertragen kann. Also ja, wir haben bei Spock in den ersten Minuten nach seiner Rückkehr auf Genesis, da wirkt er ja leer, da ist er sprachlos. Ne? Ja. Fast wie so ein frisch installiertes Betriebssystem. Mhm. Ne? Da ist noch nicht so richtig viel drauf. Ne?
Ja.
Und das ist kein Zufall, denn in ihm steckt ja zwar die alte Software, aber die Hardware ist neu. Ne? Und die Verknüpfungen, die mussten sich dann erstmal einrichten und sowas. Ne?
Ja.
Und erinnerst du dich zum Beispiel auf die Szene auf Vulkan, als Spock seine Eltern nicht erkennt?
Mhm. Ne? Ja, so, genau.
Das, da wird das total deutlich. Das ist ein Mensch ohne Biografie. Der kennt die Fakten, aber nicht die Beziehung. Mhm. Ne? Also der kennt, der weiß schon, hey, das sind meine Eltern, aber er hat gar keine Verbindung dazu. Das ist irgendwie nicht die Emotionen dazu. Ne? Mhm. Und jetzt wird's spannend, weil hier kommt die Philosophie um die Ecke. Ne? So. Der britische Philosoph John Locke würde an dieser Stelle sagen, eine Person ist dann dieselbe, wenn sie sich an ihre Vergangenheit erinnern kann. Also wenn du einen durchgehenden Faden im Bewusstsein hast. Mhm. Spock hat den anfangs nicht. Der Faden ist ganz klar gerissen und wird erst im Verlauf des Films jetzt Stück für Stück wieder zusammengesetzt und so. Also nach Locke nicht mehr derselbe. Locke würde sagen, Spock ist nicht derselbe wie vorher.
Es ist eine spannende Annahme, weil was macht das mit Leuten, die einen Gedächtnisverlust haben?
Ja.
Haben die dann ein anderes, also bekommen, also wenn sich Menschen wirklich nicht mehr an ihr Leben erinnern können, also nicht an nichts mehr, also wenn das weg ist, ja, bekommen die dann eine neue Persönlichkeit?
Das ist halt die Frage, ob sie es dann schlagartig sofort wiederbekommen. Ich glaube, dann wäre Locke hier nicht so streng an dieser Stelle.
Ja.
Aber wenn sie das mit und mit erst wieder aufbauen müssten und nicht wiederbekommen, ne, sondern ja, wirklich das ein neuer Lernprozess wäre, dann würde Locke wahrscheinlich sagen, dann sind die danach ein anderer Mensch.
Ja. Ja, ist auch irgendwie, also es erscheint mir auch nicht unlogisch. Finde ich interessant.
Aber Philosophie ist Debatte und dementsprechend ja, haben wir einen anderen Philosophen, nämlich Derek Parfit. Der hat das später ganz anders gedacht. Der sagt, vielleicht gibt es gar keine feste Identität, ne? Mhm. Sondern nur sowas wie psychologische Kontinuität. Also, du bist du, wenn bestimmte Eigenschaften, Erinnerungen und Beziehungen in gewisser Weise fortgesetzt werden, muss nicht identisch sein, mhm, aber zumindest vergleichbar. Also du musst nicht exakt derselbe sein, aber auch kein völlig anderer. Das wäre dann, also Locke würde sagen, okay, Spock ist definitiv nicht derselbe, wir haben hier eine andere Entität. Mhm. Und Parfit würde sagen, naja, wir haben hier vielleicht eine Aktualisierung. So. Aber immer noch die gleiche Identität.
Mhm. Wäre ganz spannend, die beiden Herrschaften mal mit Trill zu konfrontieren.
Ja. Anderes Thema. Ja. Machen wir dieses Fass jetzt mal nicht auf.
Okay. Ne? Ja.
Ich finde, dass Parfits Idee verdammt gut zu Spock in Genesis passt, weil der ist ähnlich genug, um wiedererkannt zu werden.
Ja,
ne?
Ja.
Ihn erkennen ja auch alle wieder. Ne?
Ja.
Aber er ist anders genug, dass er sich selbst nochmal neu orientieren muss. Ne? Mhm. Der fragt, der beobachtet, der testet die Welt fast wie ein Mensch, der sich irgendwie selbst konstruiert. Ne? Oder selbst rekonstruiert. So.
Ja.
Wie irgendwer, der nicht weiß, wer er ist, sondern jemand, der sich immer wieder neu herausfinden muss. So.
Ja, genau. Und auch so ein bisschen auf das Umfeld achtet. Ne? Also guckt, ja, was macht das, wenn ich mich so verhalte mit meinem Umfeld? Also ne? Denken die, ich bin normal oder was auch immer.
Und genau das macht für mich diese Szene hier mit Kirk so großartig, weil Kirks Vorwurf, du bist halb Mensch, hast du keine Gefühle, das ist ja nicht nur emotional, sondern fast schon metaphysisch. Weil der fragt ja nicht nur, warum bist du so kalt, er fragt, bist du überhaupt noch der, mit dem ich all diese Geschichten hier erlebt habe?
Ja.
Mit dem ich hier seit Jahren unterwegs bin. So, bist du das noch?
Ja. Hm? Ja, stimmt.
Und Spocks Antwort ist gar keine. Sein Blick ist irgendwie so ein Versprechen, ja, ich weiß es selbst nicht, aber ich arbeite dran.
Mhm. Ja, ja, genau, ja.
Aber er gibt keine Antwort. Und das finde ich einen unfassbar starken Moment. Weil der zeigt irgendwie, dieser ganze Moment zeigt, Spock ist kein abgeschlossenes Ich. Das ist kein Puzzle, das irgendwie fertiggesetzt ist. Ne? Spock ist im Prozess. Ne? Spock ist in Bewegung.
Und das zeigt ja auch, dass die sich da Gedanken darüber gemacht haben. Also spätestens Leonard Nimoy sich Gedanken darüber gemacht hat, wo Spock gerade steht. Also vermutlich auch die Drehbuchautorinnen und die Regie. So, ne? Also wo Spock gerade steht und wie er darauf reagiert und das in so eine kleine Szene hineinzupacken, während er ja sonst in einigen Szenen so halbwegs normal die Funktion erfüllt, die Spock nun mal so erfüllt, so, ne, auch früher vielleicht so erfüllt hätte, finde ich auch so relativ spät, also relativ spät, aber das ist ja schon, ne, wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile mit Spock verbracht, so, dass der Film an der Stelle da nochmal dran erinnert, in so einer subtilen Geste, finde ich echt auch ganz spannend.
Und ja, also vielleicht ist es dann auch an dieser Stelle genau Spocks wahre Identität, dass er eben nicht festgelegt ist, ne? Sondern dass er irgendwie lernfähig bleibt. So. Und wenn du willst, jetzt mache ich noch ein Angebot, ne?
Ja.
Wir können aus dem Gedanken sogar noch weitergehen. Vielleicht ist das sogar das, was Star Trek eigentlich ausmacht.
Wow. Okay, komm, den Schritt, den musst du jetzt schon noch mit uns gehen.
Nur anreißen. Also vielleicht ist Star Trek auch, Identität heißt, nicht immer gleich zu bleiben. Also, beziehungsweise Identität heißt nicht immer gleich zu bleiben, sondern immer wieder auch neue Versionen von sich selbst zu integrieren und vielleicht auch immer nach der besseren Version von sich selbst zu suchen, um die dann in seine Persönlichkeit zu integrieren. So.
Ja, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder zurückzurudern und was mitzunehmen und nicht alles.
Ja?
Ja, genau. Ja. Finde ich einen schönen Gedanken. Und, finde ich auch einen schönen Moment, um mal drüber nachzudenken, liebes Star Trek Fandom.
Star Trek Fandom und liebe neue Rechteinhaber von Star Trek, ebenfalls.
Auch das.
Oder um es mal an dieser Stelle mit Nimoys Worten zu sagen, der ja auch der Autobiografie geschrieben hat.
Ja.
I am Spock. Aber eben jeden Tag ein bisschen anders, vielleicht. So.
Schön.
Schön. Und eigentlich ein schöner Moment, um mal aufzuhören, oder? Für heute.
Ja, wir haben auch echt schon lang miteinander geredet jetzt über diesen Film. Ja, man soll es ja auch nicht übertreiben. Da qualmt einem ja irgendwann der Kopf vor lauter Fortschritt.
Ich gebe zu, wir haben jetzt heute nur 3 Minuten gemacht. So.
Ja.
Im Film.
Das war schon mal mehr.
Aber, ja, es war schon mal mehr. Aber das.
Es war auch schon weniger.
Es waren gerade irgendwie so ein paar philosophische und etymologische Gedanken, die man hier an dieser Stelle mal über 2 Szenen ausschütten konnte.
Absolut. Und das sind ein paar schöne Gedanken, mit denen man sich tatsächlich auch noch ein bisschen weiter beschäftigen kann. Und mit Mann meine ich euch, wenn ihr wollt. Und ansonsten werden wir sicherlich auch weitere 3 Minuten dieses Films besprechen in einer Zukunft oder wie mein Freund und Weggefährte Andreas gerne sagt.
Dazu später mehr.
So.
Bleibt überhaupt nichts mehr zu sagen. Tschüss, Leute.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.